D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nie mehr Falschmeldungen, nie mehr Lügengeschichten in unserer Timeline. Von Facebook. Das ist ambitioniert und von der Politik in Deutschland schon seit 2015 so gefordert. Nur es klappt bisher nicht. Wir schauen uns heute Abend an, wie es klappen kann. Facebook hat nämlich jetzt das Recherchezentrum Korrektiv beauftragt. Bitte prüft gewisse Meldungen auf ihren Wahrheitsgehalt. Und wenn es fake ist, wenn es nicht stimmt, dann vermerken wir das auf unserer Facebook-Seite. Fact-Checking nennt sich das Ganze. Wir sprechen gleich mit dem Chef von Korrektiv, mit David Schraven, wie gut das funktionieren kann. Mein Korrektiv heute Abend heißt Anke van der Weyer.
Funky Anke ist hier, hallo.
Vier-Augen-Prinzip heute Abend, ne? Wenn was nicht stimmt, machen wir so klassisch, dann haust du einfach, du guckst mich an und dann
böse.
Haust du dich böse an. Dann ändere ich es trotzdem nicht. Wenn euch was auffällt, mail@deradiowissen.de. Wir fangen an, schön, dass ihr dabei seid. Thilo Jahn, mein Name.
D-Radio Wissen.
Im Dezember hat Justizminister Heiko Maas Facebook mit Bußgeldern gedroht, wenn Facebook nichts gegen Fake News unternimmt, gegen Falschmeldungen. Facebook macht jetzt etwas, und zwar haben sie das Recherchebüro Korrektiv engagiert in Deutschland. Die sollen in Zukunft das Fact-Checking übernehmen, prüfen, ob die Nachricht stimmt oder nicht. Unsere Netzautorin Martina Schulte hat in unserer Frühsendung Hielscher oder Hase heute früh erklärt, wie es geht.
Es wird auch im deutschen Facebook-Menü bald einen neuen Auswahlpunkt für Fake News geben. Und wenn dir dann beim Surfen ein Beitrag dort irgendwie fishy vorkommt, du denkst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flüchtlinge in Musterhausen tatsächlich ein Pferd geschlachtet haben, dann kannst du das mit einem Klick als Falschmeldung kennzeichnen.
Und passiert das häufig bei einer Meldung? Dann beauftragt Facebook die Leute von Korrektiv. Die recherchieren und hängen dann, wenn die Nachricht eben nicht stimmen sollte, ein Warnhinweis an die Meldung. Zum Beispiel steht dann von Dritten als unglaubwürdig eingestuft. Ich habe darüber mit dem Chef und dem Gründer von Korrektiv gesprochen, mit David Schraven. Korrektiv wurde heute, an diesem Montag, schon wild als Fake News Polizei im Netz beschimpft. Außerdem gab es die böse Frage, wer macht Korrektiv denn eigentlich zum Wahrheitsministerium? Ich wollte von David deshalb wissen, wie er mit diesen Kommentaren umgeht.
Ich meine, es ist ein großes Land, gibt viele Menschen. Jeder hat eine Meinung, bitte.
Schüttelst du so ab?
Ja, mein Gott, man kann sich nicht mit jedem Scheiß beschäftigen, ja.
Okay, ihr sollt also für Facebook die Timeline von Falschmeldungen und Lügengeschichten befreien. Wie ist es eigentlich vonstatten gegangen? Habt ihr euch beworben oder kam Facebook auf euch zu?
Das war so eine Mischung von alles. Ich habe eben später gesehen, dass dieses Problem mit dem Fake News, dass das total überhand nimmt. Und ich habe mir halt Sorgen gemacht, wie das dieses Jahr weitergehen soll, wenn die Bundestagswahlen anstehen. Dann hatte ich mit Facebook gesprochen, habe die eben auf dieses Problem angesprochen. Danach gab es eine ganze Reihe von Gesprächen, immer mal wieder. Und dann haben die mich im Dezember angesprochen und haben gesagt, hier in Amerika machen wir ein Programm, um Fake News einzudämmen, ob wir Interesse daran haben, uns an diesem Programm in Deutschland zu beteiligen. Mhm. Und da habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall.
Wie viele Leute sitzen denn dann da dran? Also wie viele Leute beschäftigen sich mit einem Fall?
Tja, das ist schon die erste große, gute Frage. Also wir machen gerade so einen Beta-Test, um die Antwort drauf zu finden. Wir wissen im Moment überhaupt nicht, wie groß der Aufwand ist, der da auf uns einprasseln wird. Oder wie groß die Aufgabe ist, die wir bewältigen müssen. Mhm. Wir fangen halt an mit diesem Beta-Test, gucken dann, wie viele Nachrichten gibt es, welche Art von Nachrichten werden gemeldet und wie geht man damit um, wie prüft man die. Ich gehe davon aus, dass es eine ganze Reihe von Nachrichten gibt, die relativ einfach zu überprüfen sind. Was weiß ich, so eine platte Lüge. In Dortmund wurde die älteste Kirche Deutschlands niedergebrannt. Ne? Mhm. Da brauchst du zur Faktenprüfung keine 20 Sekunden. In Dortmund ist nicht die älteste Kirche Deutschlands. Komplizierter wird das bei Falschmeldungen mit Nebensätzen. Mhm. Also wenn du dich halt tatsächlich damit beschäftigen musst, was ist der wahre Kern? Was ist erfunden? Was ist vielleicht bloß falsch gedeutet? Oder was ist vielleicht anders gesehen? Wo fängt denn die Meinung an? Mhm. Da müssen wir gucken, weiß ich nicht, kann ich im Moment nicht sagen.
Okay, das heißt, wenn das alles noch so ein bisschen planbar ist, gibt es irgendwie einen Härtetest bei euch?
Auf jeden Fall, also wir haben halt die Landtagswahl in NRW und in meinen Augen ist die Landtagswahl in NRW die entscheidende Richtungswahl. Ob es den Populisten gelingt, sich mit Hilfe von Fake News, von Falschmeldungen und Stimmungsmache durchzusetzen in dem parlamentarischen Bereich durchzusetzen oder ob die Welle bricht. Mhm. Also dass man halt mit Aufklärung tatsächlich den Leuten so eine Grundlage geben kann, dass sie halt eine informierte Wahlentscheidung treffen können.
Jetzt kann man als User aber trotzdem, wenn man diesen Vermerk hat von euch, die Geschichte ist an der einen oder anderen Stelle unglaubwürdig, ja trotzdem noch sagen, Lügenpresse, warum soll ich eigentlich denen glauben?
Genau. Und damit die Leute halt sehen können, ob das Quatsch ist oder nicht, was wir machen, wollen wir halt gleichzeitig versuchen, unsere gesamten Methoden mit offen zu legen. Dass die Leute unsere Quellen nachvollziehen können. Wie kommen wir zu einer Aussage? Und das halt selber überprüfen können. Zusätzlich zu diesen Methoden und Quellen, die wir veröffentlichen, sind wir aber auch immer bereit und bemüßigt, eigene Fehler einzugestehen. Wir halten uns nicht für ein Atomkraftwerk, was keine Fehler machen darf, sondern wir glauben, auch wir machen Fehler. Deswegen etablieren wir ein System, um eigene Fehler transparent zu machen. Mhm. Und ich glaube halt, diese Transparenz führt dazu, dass die Leute uns vertrauen können. Das wird nicht bei allen gelingen, die Leute, die uns heute für das Wahrheitsministerium halten, bei denen wird das nicht gelingen, aber bei der großen Anzahl, der großen Mehrheit der Menschen schon.
Das heißt, es gibt vermutlich dann auch irgendwie eine Linkliste, die ich mir anschauen kann, wo ich dann das nachprüfen kann, was ihr nachgeprüft habt.
Genau. So weit wird es geben und nicht nur Linklisten. Ich kann mir auch vorstellen, dass man halt Dokumente mit veröffentlicht und.
Was bekommt ihr eigentlich von Facebook für diesen Dienst?
Im Moment gar nichts. Ist auch Beta-Phase oder Beta-Test. Wir gucken jetzt erstmal, was da überhaupt nötig und gemacht werden muss und wie das alles aussehen soll. Und da ist halt dieses Maß an Unabhängigkeit ganz gut. Also kann ja auch sein, dass das alles Mist ist, dass die ganzen Prozesse nicht taugen. Und dann möchte man sich ja auch gerne gut verabschieden können.
Man könnte sich ja dann auch fragen, wenn es noch gar nicht klar ist, was ihr bekommt, warum macht ihr es eigentlich?
Weil wir die Aufgabe für so wichtig halten. Unsere Hauptmotivation ist nicht Geld zu verdienen. Unsere Hauptmotivation ist es, eines der größten Probleme, was unsere freie Gesellschaft derzeit hat, das Problem in den Griff zu kriegen. Wir müssen das hinkriegen, dass wir diesen Angriff auf unsere Demokratie begegnen. Und mit diesen Falschmeldungen wird unsere Demokratie angegriffen. Und dafür wollen wir einstehen, dafür kämpfen wir. Dass man am Ende auch irgendwie Geld braucht, damit man diese Arbeit leisten kann, ist irgendwo klar. Wo das Geld dann am Ende herkommt, das müssen wir dann gucken. Jetzt geht es erstmal darum zu verstehen, wie löst man das Problem? Wie kriegt man das hin, dass man Fake News eindämmt in dem Bereich, wo die am schlimmsten wüten, und das ist bei Facebook.
Und es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, wenn du mit Facebook sprichst, die wollen sich irgendwie so einen Baukasten vielleicht jetzt mal anschauen, dass sie das Problem dann irgendwann mal intern lösen können?
Weiß ich nicht, selbst dann wird er gut. Ich meine, dann wird er Problem gelöst.
Ne? Falschmeldung. Sind ein Problem von Facebook. Jetzt hat Facebook das stiftungsfinanzierte Recherchebüro Korrektiv ausgewählt, für sie Lügengeschichten zu kennzeichnen. Wie das gehen kann, hat uns Korrektivchef David Schraven erklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir möchten über Akira Armstrong sprechen. Habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht auch nicht. Sie kommt aus New York, aus der Bronx. Sie ist Tänzerin. Unter anderem habt ihr sie vielleicht schon gesehen in zwei Videos von Beyoncé. Hat sie nämlich schon mal getanzt. Gerade macht sie aber nicht deswegen Schlagzeilen, sondern weil sie ihre eigene Tanzgruppe gegründet hat. Pretty Big Movement heißt die. Anke, was hat's mit dieser Gruppe und was hat's mit Akira auf sich?
Ja, diese Tänzerin eben, Akira Armstrong, die hat die Gruppe gegründet, weil sie keine Agentur gefunden hat, die sie booken wollte. Die Frau Akira, die ist nämlich ziemlich plus size, ja, also die hat sehr viele Rundungen und genau deswegen wollten die Agenturen nicht mit ihr zusammenarbeiten, sagt sie. Und darum hat sie ihre eigene Tanzkombo gegründet und die heißt Pretty Big Movement. Und damit will Akira Armstrong das Körperbild, was man im Allgemeinen so von Tänzern hat, in Frage stellen.
When people think about the stereotypical dancer's body, they think very thin, tall, long legs, long arms.
Ja, wenn Menschen an Tänzer denken, sagt sie, dann denken sie an große, dünne Menschen mit langen Armen und langen Beinen. Und mit dem Pretty Big Movement, da will sie zeigen, dass es auch anders geht. Unter anderem tut Akira Armstrong das in einem Video, das im Moment ziemlich viral geht und schon über 7 Millionen Mal angeguckt wurde. Da tanzt die Frau zusammen mit einigen anderen Plus-Size-Frauen. Und sie erzählt in dem Video auch noch, dass ihr bei dem Casting zu dem Pretty Big Movement wichtig war, dass die Frauen eben wirklich richtig was drauf haben, ja? Damit das ganze Ding eben nicht nur so stümperhaft die Dicken tanzen jetzt mal auch mal wirkt. Und das hier ist auf jeden Fall gelungen.
Ja, spielt ja keine Rolle, wie man aussieht. Hauptsache, man hat was drauf. Mit dem Pretty Big Movement will sie US-Tänzerin Akira Armstrong das Körperbild, das wir haben von Tänzern, in Frage stellen und zeigen, dass auch Plus-Size-Frauen gut tanzen können und dass sie was drauf haben. Damit geht sie gerade schwer durchs Netz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gefangene fallen über Mitgefangene her. Nee, das ist kein Plot einer neuen Gefängnisserie. Das ist leider Realität in Brasilien. Es gab in den letzten Tagen immer mehr Unruhen und Gewaltausbrüche. Jetzt am Wochenende sollen dabei mindestens 26 Häftlinge gestorben sein. Der Staat, Brasilien, hat die Kontrolle über seine Gefängnisse verloren, lesen wir. Woran das liegt, kläre ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Südamerika, mit Ivo Maruschik. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ivo, ein Wachmann ist zum Teil zuständig für 90 Gefangene, habe ich gelesen. Wer kontrolliert denn die Haftanstalten, wenn nicht das staatliche Personal?
Naja, ganz einfach. Wer in den Haftanstalten kontrolliert, das sind die Verbrecherbanden oder die Gangs oder wie auch immer man sie nennen mag, Drogensyndikate. Es sieht wirklich so aus, nach allem, was wir jetzt mit Fachleuten, die das Gefängniswesen in Brasilien kennen, klären konnten, dass sich die Wachleute darauf beschränken, praktisch außenrum dicht zu machen, zu schauen, dass niemand über die Mauer springt oder uns sich unten durchgräbt. Und was in den Haftanstalten passiert, in den Zellenblocks, ja, da schaut überhaupt niemand rein, da ist wirklich, da herrscht Gewalt und da herrschen die Gangs und da mischt sich auch niemand von außen ein.
Das heißt, wenn die Zellen besetzen, dann kann man davon ausgehen, dass dann niemand auf den Gängen vom Wachpersonal das kontrolliert, sondern dass die dann ja ihre Kämpfe austragen?
Genauso sieht es aus. Es ist wohl auch so, dass nicht einmal, so wie in unseren Gefängnissen das üblich ist, dass die Zellen dann zugesperrt werden, sondern das ist wohl so, dass wirklich, ja, wie gesagt, nur von außen kontrolliert wird, dass niemand das Gefängnis verlässt, aber dass innerhalb der Zellentrakte, ja, dass die da schalten und walten und hin und her laufen können, wie sie wollen. Da gibt es alles, was man haben will. Wer sich das leisten kann und wer Einfluss hat, der hat Drogen, der hat Waffen, der hat möglicherweise auch Prostituierte. Also ja, der herrscht recht.
Dieses Problem ist in den vergangenen Jahren ja immer wieder aufgetreten für diese jüngsten, zum Teil sehr brutalen Auseinandersetzungen. Gab es denn dafür einen Auslöser?
Wie es aussieht, es gibt einen Drogenkrieg, der eigentlich so seit einem halben Jahr eskaliert. Da geht es im Prinzip darum, die Einflusszone neu abzustecken. Bis jetzt gab es da so eine Art Waffenstillstand zwischen dem Primeiro-Kommando, das ist das größte Syndikat, das größte Kartell von Sao Paulo, und dem Kommando Vermelho, das ist das größte Syndikat in Rio de Janeiro. Die haben sich das ganze Land so ein bisschen aufgeteilt mit ihren Verbündeten. Und die Jungs aus Sao Paulo versuchen jetzt wohl Fuß zu fassen stärker im Norden. Da, wo die Drogen aus Kolumbien und so weiter in Richtung Atlantik geschmuggelt werden. Und ja, das ist im Prinzip der Auslöser der Kämpfe. Und der wird halt auch, dieser gewalttätige, blutige Kampf wird halt auch hinter den Gefängnismauern ausgetragen. Klar, weil da können die nicht weg.
Das heißt, es sind Gangs, die es schon außerhalb des Gefängnisses gibt und die dann ihren Kampf da austragen, nicht umgekehrt. Also da gibt es jetzt keine speziellen, sagen wir mal, Haftanstalt-Gangs.
Eigentlich schon. Es ist eigentlich so, dass tatsächlich diese Gangs oder diese Syndikate aus den Gefängnissen kommen. Die haben sich in den Gefängnissen gebildet. Man musste sich seine Gang aussuchen. Oder das ist bis heute noch so, wenn man eingesperrt wird. Und das passiert in Brasilien sehr schnell. Man kommt schnell in Untersuchungshaft, auch für kleinere Delikte. Ja, und dann ist man erstmal in diesen Gefängnissen, wo, wie gesagt, rechtlose Zustände herrschen. Und dann muss man sich seine Gang aussuchen. Und wenn man dann wieder aus dem Gefängnis kommt, obwohl man nur als kleiner Ladendieb oder ähnliches ins Gefängnis gekommen ist, danach gehört man plötzlich zu einem der großen Verbrechersyndikate.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch beklagt regelmäßig diese inhumanen Zustände. Wieso lässt sich das eigentlich nicht besser kontrollieren?
Also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Bundesstaaten ziemlich pleite sind. In Brasilien haben einige Bundesstaaten schon kein Geld mehr, um ihre Polizisten zu bezahlen. Da ist klar, dass man die Gefängnisse und die Zustände in den Gefängnissen, dass man das ganz weit hintanstellt. Die Justiz ist an sich sehr konservativ, aber auch überlastet. Und die Gefängnisse sind völlig überbelegt. Also da hängt es an so vielen Faktoren, die nicht in Ordnung sind, wo man ansetzen müsste, um das zu verbessern. Da ist keine Besserung in Sicht, ehrlich gesagt.
Wird das denn eigentlich da in der Bevölkerung dann auch diskutiert? Also, oder sind die Medien voll von diesen Schlagzeilen, wie es jetzt am Wochenende wieder zur Ausschreitung gab? Oder ist es völlig gleichgültig?
Jetzt schon, also die letzten beiden Wochen gab es eben drei größere, ja, man muss fast sagen Massaker in drei Haftanstalten in Hauptstädten von Bundesstaaten im Norden des Landes. Das hat schon große Schlagzeilen ausgelöst. Das waren die Aufmacher, aber eigentlich ist es kein neues Phänomen. Also so, naja, dass Gefangene hinter Gittern misshandelt werden, dass sie auch ermordet werden, dass es da Tote gibt, das ist ein altbekanntes Phänomen und das hat jahrelang überhaupt niemanden interessiert. Das ist jetzt erst seit Anfang Januar, seit eben in ganz kurzer Folge drei größere Massaker mit Dutzenden Toten passiert sind. Und man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass sie umgebracht werden, sondern das sind wirklich grauenhafte Szenen, die sich da abspielen. Da kursieren Videos in den sozialen Netzwerken, die will man gar nicht beschreiben. Also die Leichen, die da gefunden wurden, die sind verstümmelt, abgetrennte Köpfe und so weiter. Also ein Maß an Grausamkeit und Rohheit, das schwer zu beschreiben ist.
In brasilianischen Gefängnissen ist es wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen einzelner Banden gekommen, weil der Staat seine Gefängnisse nicht kontrollieren kann. Informationen waren das von Ivo Maroschik für die Radio Wissen in Südamerika.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wird eine gute Woche, Anke, denn die Redaktionskonferenz gibt es jetzt nicht nur vier Tage, nein, am Freitag sind wir auch für euch da.
Fünfmal.
Am fünften Tag, wenn ihr jetzt die Sendung 100 vermissen solltet. Wir haben sie nicht rausgekegelt, nein, wir haben sie nur auf einen anderen Tag gelegt. Die bekommt ihr dann Sonntag ab 16 Uhr. Was Freitag wichtig wird und deswegen sind wir mit der Redaktionskonferenz ab 18:15 auch da. Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, wird vereidigt als neuer Präsident. Eine Tradition bei der Amtseinführung ist ja, dass da viel Tamtam gemacht wird, ne, dass es irgendwie ein großes Star-Aufgebot gibt, Glanz und Glamour. Wir erinnern uns nochmal, Barack Obama bei seinem Amtsantritt vor 4 Jahren, da war unter anderem Beyoncé am Start und hat die Nationalhymne gesungen. Wir sind gespannt auf Freitag. Ein kleines Problem mit der Gästeliste der Prominenten hat Donald Trump dieses Jahr, aber denn es wollten nicht so viele kommen.
Ja, die Gästeliste ist so ein bisschen mau, könnte man sagen. Es ist dem Team von Donald Trump nicht so richtig gelungen, Musiker zu akquirieren, die bei der Amtseinführung auftreten wollen. Die Liste mit den Leuten, die abgesagt haben, die ist ziemlich, ziemlich lang. Elton John ist das. Der wurde angefragt, der wollte nicht spielen. Der Sänger, der hatte Trump schon während des Wahlkampfs verboten, den Song Tiny Dancer, den wir gerade auch hören, laufen zu lassen. Abgesagt haben außerdem unter anderem Madonna, Celine Dion und Moby. Moby, der Musiker und DJ, der hat auf Instagram außerdem noch scherzhaft geschrieben, dass er bereit ist, bei der Amtseinführung aufzulegen, wenn Donald Trump dafür seine Steuererklärung veröffentlicht.
Schöner Deal. Es wird aber, das wissen wir schon, am Freitag Menschen geben, die Musik machen. Welche sind das, Anke?
Bislang bestätigt ist unter anderem der Country-Sänger Toby Keith. Hey, Uncle Sam, put your name at the top of his list. And the Statue of Liberty started shaking her fist. And an eagle will fly. Ja, der Song gerade, der heißt Courtesy of the Red, White and Blue mit dem Untertitel The Angry American. Und da weiß man eigentlich dann schon, wo man bei Toby Keith dran ist. Der Mann, der ist glühender Patriot und der hat den Kriegskurs vom früheren US-Präsidenten George W. Bush unterstützt. Und Toby Keith, der inszeniert sich als Redneck, der auf junge Frauen und Bier steht.
Also Toby Keith mit von der Partie. Wer steht noch auf der Gästeliste bei Donald Trumps Amtseinführung am Freitag?
Three Doors Down.
Oh, da gab es mal eine Zeit, da fand ich die gut.
Das war so Anfang der Nullerjahre. Da hatte die Rockband mit Songs wie Kryptonite, hören wir gerade auch noch so ein paar Hits. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das mag oder nicht. Die Band, die ist in der letzten Zeit aber ziemlich in der Versenkung verschwunden und in den sozialen Medien. Da laufen auch jetzt Fans von Three Doors Down Sturm wegen des Auftritts am Freitag. Unter anderem ist da zu lesen, traurig zu hören, dass ihr diesen rassistischen, frauenfeindlichen, ignoranten Typen unterstützt. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe die Band geliebt, aber ich werde aufhören, die Musik zu hören. Es gibt aber auch andere, die schreiben, ich freue mich so, dass ihr dort spielt. Ich mag euch jetzt sogar noch mehr. Ja, außer Toby Keith und Three Doors Down wird außerdem
ein Mormonenchor und eine Bruce Springsteen Coverband auftreten. Denn der echte Bruce Springsteen, der ist leider ein absoluter Trump-Gegner.
Dann die Frage, wer wird die Nationalhymne singen, zum Beispiel so wie sie? Toll, Beyoncé einfach, ne?
Ja.
Gibt's einen Beyoncé-Ersatz?
Es gibt einen Beyoncé-Ersatz, der heißt Jackie Ivanko. Klingt so ein bisschen nach Musical. Apokalypse heißt der Song. Hier kennt man jetzt Jackie Ivanko nicht so wirklich. Die ist 16, die ist so in Sachen Pop und Klassik unterwegs. Und in den USA ist sie bekannt geworden durch ihre Teilnahme an der Castingshow America's Got Talent. 2010 war das. Ja, man muss sagen, das ist alles in allem eine ziemliche B-Elf geworden. Vor allen Dingen mit dem, was Obama da die letzten Jahre aufgefahren hat. Dabei hatte Donald Trump es geschafft, ein Budget von mehr als 85 Millionen Euro für diese Feier am Freitag einzusammeln. Das ist mehr als jeder andere US-Präsident. So wird im Moment noch gemunkelt, ob spontan Rapper Kanye West auftritt. Der hatte sich vor einem Monat mal mit... haben sich getroffen. Mhm. Da hatte Kanye West auch blond gefärbte Haare. Da hat es ziemliche Schlagzeilen rumgegeben im Netz. Da gibt es jetzt außerdem noch eine ganz schöne Idee, nämlich die, dass doch einfach alle Stars, die am Freitag nicht bei Trump auftreten, parallel zu der Amtseinführung ein Konzert spielen. Das wäre dann ganz eventuell die größere Party.
Naja, aber Bruce Springsteen Coverband, das hat schon so ein bisschen was vom Dorfplatz auch, so muss man sagen. Die Liste der Musiker, die am Freitag bei Donald Trumps Amtseinführung auftritt, ja, die ist eher eine B-11, sagt Anke, und keine wirkliche A-Liga. Unter anderem gibt es patriotischen Country, es gibt Rockmusik und eine Castingshow-Teilnehmerin, die die Nationalhymne singt. Und wir sind mit der Redaktionskonferenz am Freitag für euch mit dabei.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Können Schlangen furzen oder nicht? Das hat sich eine Wissenschaftlerin bei Twitter gefragt. Geantwortet hat ein Wissenschaftler, so wie das bei Twitter eben läuft. Wir müssen noch ein bisschen mit der Antwort warten. Nach diesem Tweet auf jeden Fall mit der Frage, da gab es sämtliche User, die bei Twitter dann unter dem Hashtag DoesItFart nachgefragt haben, bezogen auf die jeweiligen Tiere. Die Infos, die werden jetzt in einer Flatulenzdatenbank der Tiere gesammelt von Wissenschaftlern. Und weil diese Geschichte so skurril und spannend ist, haben wir D-Radio Wissen-Reporter Martin Krinner mal drangehängt, um euch die komplette Geschichte zu erklären.
Es begann alles mit einer schlichten, neugierigen Frage auf Twitter. Daniela Rabaiotti, eine Zoologin vom Londoner University College, schrieb:
Ein Familienmitglied hat mich vor kurzem gefragt, ob Schlangen furzen. Ich wusste die Antwort nicht.
Das ist aber eine geile Frage.
Also, tun sie's?
Ich würde sagen, nein.
Nein. Warum nicht? Weil sie kein Popoloch haben.
Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen.
Wo sollst du denn rauskommen? Die können doch nur rülpsen.
Aus dieser kleinen Frage entstand der Hashtag DoesItFart. Und die Zoologie war um ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal reicher. Furzt es oder furzt es nicht? Inzwischen arbeiten Wissenschaftler aus aller Welt sogar an einer offenen Flatulenz-Datenbank. Und dort kann man jetzt erfahren, ja, die Schlangen tun's.
Also ich möchte es mit einer Gegenfrage beantworten. Warum sollten Schlangen nicht furzen können? Also wenn Säugetiere furzen können, wir wissen, dass Fische furzen können, wir wissen, dass Reptilien furzen können, also können Schlangen auch furzen.
Sagt unser Tierexperte Dr. Mario Ludwig. So, und jetzt gehen wir die Sache doch mal wissenschaftlich an. Was braucht man denn eigentlich alles, um so richtig ordentlich einfahren zu lassen? Nummer 1, einen Anus. Klar. Okay, den hat jetzt fast jedes Tier, aber Schwämme und so ein paar Einzeller scheiden damit schon mal aus. Dann braucht man einen Verdauungsapparat, der die Munition liefert, und natürlich die richtige Ernährung. Adriana Lowe, eine Forscherin, die für die University of Kent in Uganda Schimpansen beobachtet hat, die weiß zum Beispiel, dass Früchte mehr Pupse bringen als Blätter und dass Feigen besonders schwere Geschütze produzieren. So, aber hier hört die Wissenschaft dann auch schon wieder auf. Auf der langen Flatulenzliste der Biologen stehen zum Beispiel Giraffen.
Bei denen kann ich mir das schon eher vorstellen. Die haben so eine große Masse.
Tja, Giraffen sind verschrien als ganz große Pupser. Dann der Igel.
Ja, warum? Weil die ein Popoloch haben.
Und der Frosch.
Warum nicht? Warum nicht? Erstmal ja.
Ein klares Nein lese ich dagegen bei den Ammoniten. Das sind diese kleinen Meeresbewohner, die in Fossilien immer so hübsche schneckenartige Gebilde hinterlassen. Dann bei den Muscheln und bei den Austern. Die pupsen nicht. Jetzt könnte man vielleicht denken, dass das Furzen eine reine Eigenschaft der Wirbeltiere ist. Aber Kakerlaken und Tausendfüßler, also eindeutig Insekten und damit keine Wirbeltiere, sind auch schon beim Furzen erwischt worden. Papageien und andere Vögel dagegen tun es nicht, auch wenn sie viele Früchte essen. Die Salamander sind dagegen eine Art, bei der sich die Wissenschaftler einfach noch nicht sicher sind. Ebenso wie bei den Spinnen.
Igitt, mit Spinnen befasse ich mich nicht so gerne.
Was mich jetzt allerdings auf der Liste überrascht hat, auch im Reich der Fische wird heftig flatuliert.
Da kann ich dir was Wunderbares erzählen. Also es gibt ein Tier, das kommuniziert sogar mit Fürzen. Ja? Und das ist der Hering. Das haben kanadische Wissenschaftler vor rund 10 Jahren herausgefunden, dass Heringe per Fürze kommunizieren. Man kann das netter ausdrücken. Man kann sagen, sie pumpen aus ihrer Schwimmblase Luft in ihren Analtrakt und produzieren dabei pulsierende Geräusche. Aber sie furzen natürlich. Und sie machen das, um sich zu unterhalten, um sich Informationen zukommen zu lassen. Und das Tolle ist, die furzen nicht nur ein, das hat man also mit Unterwassermikrofonen aufgenommen, die schaffen es tatsächlich, über 3 Oktaven zu furzen. 3 Oktaven, da hat also schon so mancher menschliche Sänger mit Probleme. Und sie können ihre Töne 8 Minuten lang halten. Ist es nicht fantastisch?
Die Frage, wer jetzt der schlimmste Furzer im Tierreich ist, ach, darauf bekommt man wahrscheinlich genauso viele Antworten, wie man Leute fragt. Die einen halten das Kamel für den Königspupser, andere den Seelöwen. Der soll so richtig eklige Fischfürze von sich geben. Eine Hundehalterin, die ich heute getroffen habe, ist sich allerdings sicher, dass sie den schlimmsten von allen jeden Tag an der Leine führt.
Wie sieht's denn aus bei deinem Hund?
Oh Gott, der kann das richtig gut.
Wie riecht das dann?
Fies, ganz fies. Also der Kleen hat es echt drauf, muss man sehr, sehr echt sagen. Ist halt französische Bulldoggen, da ist das eh bekannt, oder Bulldoggen überhaupt. Und Horst ist da Weltmeister.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Knapp 300 Fans, meistens Likes im einstelligen Bereich. Die Seite des AfD-Kreisverbands Nürnberg-Süd-Schwabach. Die hatten bisher ja ziemlich wenig Aufmerksamkeit. Mit einem Post gab es jetzt aber ordentlich Aufmerksamkeit, vor allem negativ. Anke, was für ein Posting war das?
Auf Facebook, da hat die AfD Nürnberg-Süd-Schwabach am Wochenende mit einem Porträt und einem Zitat der NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl für sich geworben. Sophie Scholl hatte sich als Widerstandskämpferin in der Gruppe Die Weiße Rose gegen das NS-Regime aufgelehnt. Die wurde auch dafür hingerichtet und ist eine der Ikonen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und auf ihrer Facebook-Seite, da hatte die AfD Nürnberg-Süd-Schwabach neben einem Bild von Sophie Scholl ein Zitat platziert. Und zwar, nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich von einer verantwortungslosen und dunklen, nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklicke regieren zu lassen. Und dazu gab es den Zusatz, Sophie Scholl würde AfD wählen.
Ist klar, was dann kommt?
Ja, ein Shitstorm kam da und zwar ein ziemlicher. Jetzt schreibt die AfD Nürnberg auf ihrer Facebook-Seite, dass sie mit der Seite der AfD Nürnberg-Süd-Schwabach überhaupt nichts zu tun hat. Und wer hinter der Seite überhaupt steckt, das ist auch nicht klar. Mittlerweile ist auch der ursprüngliche Post gelöscht. Die AfD Nürnberg-Süd, die schreibt aber jetzt auf ihrer Seite, man habe mit dem Post bewusst provozieren wollen, denn Polemik und Satire seien schließlich ganz normale Stilmittel in der Politik.
Na sicherlich, verpackt man es gleich als Provokation, dann soll es einfach okay sein. Die AfD Nürnberg-Süd-Schwabach hat auf Facebook geschrieben, Sophie Scholl würde AfD wählen. Der Post war versehen mit einem Foto und einem Zitat der NS-Widerstandskämpferin. Später erklärten die Betreiber dann der Seite, alles nur Provokation.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Manche reagieren so ein bisschen depressiv auf diesen Tag, weil irgendwie alles vorbei ist, irgendwie Weihnachten vorbei ist, die neuen Vorsätze vorbei sind und man sich schon wieder abmeldet aus dem Fitnessstudio. Heute war aber spielfrei und deswegen vielleicht auch gute Laune bei der Handball-WM für die deutsche Nationalmannschaft. Trainer Dago Sigurdsson sagt, es läuft.
Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben eine optimale Start in die Turnier. Deswegen einfach gute Konzentration. Morgen Vollgas gegen Saudi.
Die ersten zwei Spiele hat man schon gewonnen. Vollgas gegen Saudi damit, meint Dagur Sigurdsson. Das Spiel morgen gegen Saudi-Arabien. Was keine Pause hat heute, ist der Videobeweis für die Schiedsrichter bei dieser Handball-WM. Es gibt erstmals wieder den Videobeweis, der klären soll, ob es jetzt zum Beispiel ein Tor war oder nicht, der strittige Situation einfach aufklären soll. Über diesen Beweis habe ich heute mit Thorsten vom Wege gesprochen, der für D-Radio Wissen bei dieser Handball-WM mit dabei ist. Er war in Rouen, das ist nordwestlich von Paris. Die Leitung zu ihm war im Vergleich zur Videotechnik eher dürftig, deswegen gibt es kleine Aussetzer. Entschuldigen wir an dieser Stelle. Ich wollte aber von Thorsten zuerst wissen, wie oft denn eigentlich dieser Videobeweis bei der WM, bei der Handball-WM in Frankreich zum Einsatz kam.
Ganz schwer zu sagen. In den deutschen Spielen nicht zu oft. Beim Spiel gegen die Ungarn zweimal, dann noch einmal bei einer anderen Partie in der deutschen Gruppe, jeweils bei strittigen Entscheidungen. Insgesamt eigentlich eine kluge Sache, wenn die Schiedsrichter tatsächlich ehrlich genug zu sich selbst und zum Publikum und zu den Mannschaften vor allen Dingen sind und sagen, wir haben es in der Situation nicht hundertprozentig erkennen können, wir verlassen uns da auf die elektronischen Hilfsmittel, die wir zur Verfügung haben. Also bis jetzt hat das geklappt, hier zumindest in der Gruppe in Rouen. In anderen Gruppen ist es auch zum Einsatz gekommen, da haben wir aber nicht so ganz den Überblick, wie oft und mit welchen Entscheidungen.
Was ist denn für die Schiedsrichter dann eine strittige Sache? Klar, natürlich will man wissen, ob der Ball im Tor war oder nicht, aber was gibt's da noch?
Na, da gibt's zum Beispiel die Entscheidung, war jetzt schon abgepfiffen zur Halbzeit und der Ball schon hinter der Linie oder war der Ball noch nicht hinter der Linie, als abgepfiffen wurde? Also beispielsweise bei einem klaren Tor, das nach 30 Minuten und meinetwegen 2/10 fällt, ist dann eben kein klares Tor mehr. Und das hat in der Vergangenheit ja schon entscheidende Situationen gegeben, in denen so ein Tor dann noch gezählt hat und dann über die Medaillenvergabe sogar bei Olympischen Spielen schon entschieden hat. Ich erinnere mich da an die Olympischen Spiele in Peking, Halbfinale der Frauen zwischen Korea und Norwegen. Norwegen wirft in der Verlängerung ein Tor, das hätte nie und nimmer zählen dürfen. Aber die Zeitnehmer haben da geschlafen und der Ball schlug eben, und das war dann auch über den Fernsehbeweis damals gezeigt worden, deutlich nach dem Ende der Verlängerung im Kasten der Koreanerinnen ein. Die Entscheidung wurde damals als Tatsachenentscheidung gewertet und nicht zurückgenommen. Darunter haben dann eben die Koreanerinnen sehr gelitten. Norwegen wurde am Ende Olympiasieger.
Thorsten, jetzt hast du gesagt, wenn die Schiedsrichter ehrlich zu sich selber sind, dann kann das funktionieren. Hat das damit zu tun, dass die Schiedsrichter natürlich das Spielen nicht unterbrechen wollen, weil das für die Zuschauer oder für die Spieler doof ist?
Nee, aber Schiedsrichter sind ja auch nur Menschen. Und da gibt es eben solche und so. Ne? Und ein paar von denen sind eben so von sich eingenommen, dass die sagen, ich habe das natürlich gesehen, selbst wenn sie es nicht gesehen haben. Oder sie schämen sich dann meinetwegen zu bekennen, dass sie diese Situation nicht erkannt haben. Auch die Schiedsrichter werden ja bewertet bei solchen Turnieren und nur die Besten sollen dann eigentlich in die entscheidenden Spiele hineinkommen. Naja, und da ist der eine oder andere schon mal eigenwillig genug zu sagen, ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich entscheide es jetzt eben einfach mal so, wie ich es mir gerade denke, aus dem Bauch heraus. Das ist eine schwierige Entscheidung.
Was sagen denn eigentlich die Spieler zu der Technik jetzt, zu dem Videobeweis?
Also erstaunlicherweise finden es alle gut. Ich hätte gedacht, der eine oder andere kommt und sagt, Mann, jetzt zerpfeifen die uns das Spiel, jetzt dauert das Ganze noch länger, dann rennen die zum Kampfgericht, dann rennen die zum Fernseher, dann schauen die dreimal hin, viermal zurück, dann haben sie es immer noch nicht richtig erkannt und entscheiden dann zusammen mit den Leuten, die da am Tisch sitzen. Die letzte Entscheidung trifft natürlich der Referee. Aber nee, im Gegenteil, die haben gesagt, wenn das dem Spiel gut tut, und das tut dem Spiel gut, denn es werden klarere Entscheidungen ans Licht gefördert, dann ist es eine gute Sache für die Sportart, dann akzeptieren wir das so und dann nehmen wir eben auch mal die 30 Sekunden, die es dann länger dauert, in Kauf.
Jetzt kann man ja auch sagen, Handball gilt vielleicht auch als Vorbild für andere Sportarten. Wäre es nicht langsam auch mal an der Zeit, dass der Videobeweis im Fußball kommt?
Ist ja tatsächlich so, man könnte das beim Fußball auch machen, man hat dort noch viel mehr Geld, könnte das noch viel professioneller organisieren. Man könnte ja beispielsweise zwei Leute hinsetzen am Spielfeldrand. Ob da nur noch einer mehr oder weniger am Tisch sitzt und eben dieses Bild bekommt oder ein spezielles Bild bekommt und dann sofort eingreifen kann, beziehungsweise vielleicht auch verkabelt ist mit dem Schiedsrichter und dann diese Informationen geben kann, das wäre sicherlich eine überlegenswerte Geschichte. Man ist ja schon einen Schritt weiter. Man hat ja nun bei großen Turnieren auch schon angefangen zu sagen, mit Goal oder Not Goal, also Tor oder nicht Tor. Das kann man natürlich ein bisschen fortsetzen. Und das machen ja viele Sportarten vor, im American Football, im Eishockey, und kann man denken an viele Dinge. Da spielt das ja schon eine Rolle. Warum nicht beim Fußball? Nur damit dann am Stammtisch am nächsten Tag darüber diskutiert werden kann. Wir haben es so gesehen und ihr habt es so gesehen. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig als Argument. Da spricht eigentlich die Objektivität dann eine andere Sprache und es wird ja dann irgendwo auch gerechter.
Du bekommst die Stimmung dort bei den Handballspielen natürlich mit. So eine Unterbrechung, schlägt die sich auf die Stimmung der Zuschauer nieder?
Wenn sie Party feiern, feiern die Party. Und ob es da zum Beispiel so eine Unterbrechung gibt wegen dieser 30 Sekunden maximal, die das dauert, oder weil einer der Trainer zum Beispiel ein Team-Timeout, also die diese Minute Pause, die es da gibt. Man kann ja da pro Mannschaft 3 pro Spiel nehmen, insgesamt also 6. Das wären jetzt 6 Minuten, in denen eigentlich nichts passiert. Nö, das hat keinen Einfluss auf die Stimmung. Und wenn das Spiel gut ist, im Gegenteil, dann bringt das sogar den Spannungsbogen noch ein bisschen nach oben.
Bei der Handball-WM in Frankreich, da gibt es den Videobeweis. Sprich, die Schiris können nachschauen während des Spiels, wie die strittige Situation denn nun aussah, ob es ein Foul war, ob es kein Foul war, ob es ein Tor war oder nicht. Oder ob es noch in der regulären Spielzeit stattfand oder eben nicht. Ob diesen Videobeweis die deutsche Mannschaft braucht oder nicht, werden wir morgen erfahren. Deutschland hat das nächste Spiel am Dienstag, 17:45 gegen Saudi-Arabien.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir hatten gerade eine Fake News. Also es war keine Breaking News so richtig, ne? Aber wir hatten so eine kleine Falschmeldung bei uns hier. Mhm. Aber es ist jemand aufgefallen, nämlich der Lukas, der hat geschrieben an mail@dradiowissen.de, dass wir gerade in dem Bericht über Furz im Tierreich, also welche Tiere theoretisch furzen können oder nicht, dass wir da gesagt haben, dass der Tausendfüßler zur Gattung der Insekten gehöre. Dieses jedoch falsch, berichtigt er uns.
Okay.
Insekten haben immer 6 Beine und einen 3-geteilten Körper. Das können wir natürlich bestätigen an dieser Stelle.
Der Tausendfüßler, der hat ziemlich viele Beine und der sieht, also der hat einen Körper.
Der Tausendfüßler ist de facto kein Insekt, aber, und deswegen gab es wahrscheinlich die Verwechslung, der Tausendfüßler ist mit den Insekten verwandt. Ne? Also nochmal danke, ganz lieben Dank, Lukas, dass du uns da aufgeklärt hast. Noch mehr Wissen haben wir jetzt für euch.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Manche Fruchtfliegen sind echte Schnapsdrosseln. Die Insekten der Art Drosophila melanogaster stehen nicht nur auf vergorene Früchte, sondern auch auf Wein oder Bier. Lange Zeit dachten Forscher, dass die hohe Alkoholtoleranz bei den Fliegen an einem mutierten Enzym in ihrem Verdauungssystem liegt, das den Alkohol besonders schnell abbaut. Biologen aus den USA haben diese These jetzt widerlegt. Sie haben Fruchtfliegen genetisch so manipuliert, dass eine Gruppe das mutierte Enzym produzierte und eine andere die unmutierte Variante im Bauch hatte. Es zeigte sich, beide Versuchsgruppen kamen mit Alkohol gleich gut klar. An dem Enzym liegt es also schon mal nicht. Das Experiment zeigt laut den Forschern auch, dass man biologische Hypothesen auch am lebenden Organismus testen muss, um sie zu belegen. Wie viel Kohlenstoff enthält die Welt? Diese Frage bereitet Wissenschaftlern eine Menge Kopfzerbrechen. Vor allem, wie viel von dem Element unter der Erdoberfläche im Magma steckt, kann man bis jetzt nicht messen. Denn wenn Magma an die Erdoberfläche tritt, dann entweicht der Kohlenstoff meist sekundenschnell in Form von Kohlenstoffdioxid. Forscher aus den USA haben jetzt Olivinkristalle von verschiedenen Orten am Meeresboden untersucht. Olivin ist ein Material, aus dem große Teile der Erdkruste bestehen. In den Kristallen waren Magmareste eingeschlossen worden, bevor sie an die Erdoberfläche kamen, sodass der Kohlenstoff nicht entweichen konnte. Laut den Wissenschaftlern zeigt die chemische Analyse der Kristalle, dass das Magma im oberen Erdmantel sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist. Die Kohlenstoffkonzentrationen schwanken um bis zu 2 Größenordnungen. Das heißt, die Gesamtmenge von Kohlenstoff auf der Welt zu schätzen, wird jetzt noch ein bisschen komplizierter. Kohlenstoff ist das am häufigsten vorkommende Element der Welt. Es spielt eine extrem wichtige Rolle, zum Beispiel auch im Klimawandel. Wer eifersüchtig ist, geht anders einkaufen. So lässt sich eine Studie von Konsumforschern aus Singapur zusammenfassen. Sie haben in einer Serie von Experimenten untersucht, was Menschen kaufen, wenn sie auf ihren Partner oder auch auf Kollegen oder Geschwister eifersüchtig sind. Unklar ist, wie viele Probanden genau an dem Experiment teilnahmen. Heraus kam, dass eifersüchtige Menschen eher dazu neigen, auffällige Gegenstände oder Kleidung zu kaufen, zum Beispiel einen besonders knalligen Mantel oder eine ausgefallene Dekoration fürs Büro. Das machen sie laut den Forschern, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Deshalb kaufen eifersüchtige Menschen den auffälligen Kram auch nur, wenn er von anderen gesehen wird. Die Forscher waren nach eigenen Angaben überrascht, dass eifersüchtige Probanden sich im Zweifelsfall auch nicht scheuten, sich zum Beispiel in einem viel zu ausgefallenen Outfit bei einer förmlichen Veranstaltung lächerlich zu machen. Die Wissenschaftler sagen, die Erkenntnis könnte unter anderem von der Werbeindustrie benutzt werden, um sehr auffällige Produkte zu vermarkten.
D-Radio Wissen.
An diesem Montag reden wir nochmal über Tiere. Ging es dem Tier gut? Wurde es artgerecht gehalten und geschlachtet? Wer weiß es schon, wenn er sich das Hähnchen in die Pfanne haut? Es ist leider Alltag. Hühner treten sich auf die Hacken, haben entzündete Klauen. Schweine deformieren sich in der Massentierhaltung, weil sie zu lang auf hartem Boden stehen. Der Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU, der möchte jetzt solche Bilder komplett aus den Ställen verbannen. Und zwar mit Hilfe des Tierwohl-Siegels. Das wird er während der Grünen Woche in Berlin vorstellen. Theresa Nehm aus der D-Radio Wissen Redaktion hat sich das mal angeschaut. Was soll das Siegel denn alles leisten?
Ja, zuerst soll es das Leben der Tiere in der Zucht etwas angenehmer gestalten. Es ist ein Schritt hin zur Biolandwirtschaft, ist also was, ja, was die Lebensbedingungen der Tiere betrifft, besser als die konventionelle Haltung, aber eben nicht so gut wie bei Bioprodukten. Das Siegel gilt erstmal für die Schweinezucht, später kommt dann auch noch Geflügel dazu. Details gibt es allerdings noch nicht über das staatliche Tierwohlsiegel. Es gibt aber ein wirtschaftliches, das Vorbild sein könnte, die Tierwohlinitiative. Die hat Kriterien für die Tierhaltung aufgesetzt und es gibt schon 3000 Betriebe, die diese einhalten. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man da alle einbezieht, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, jetzt hat der Landwirtschaftsminister ein staatliches Tierwohlkonzept angekündigt. Das soll erstmal nur freiwillig sein. Im landwirtschaftlichen Bereich wäre es nämlich super kompliziert, ein Gesetz draus zu machen, denn dann müsste das erstmal auf EU-Ebene besprochen werden und das dauert Christian Schmidt alles einfach viel zu lange.
Dann schauen wir uns doch mal kurz an, was ein Betrieb beachten muss, damit er Teil der Tierwohlinitiative ist.
Das können wir mal anhand eines Beispiels durchgehen. Nehmen wir mal das Schwein, das ja sehr oft in riesigen Ställen gehalten wird. Ja, wir alle kennen die Bilder. Es gibt wenig Platz, sie verletzen sich die Klauen an diesen Gitterböden. Sehr, sehr unschön. Und für Schweine gibt es jetzt 3 Kriterienkataloge, nämlich einen für die Mast, einen für die Haltung der Säue und einen für die Ferkelzucht. Ist ein bisschen kompliziert. Und die Kriterien sind dann in 3 Stufen untergliedert, von der Grundversorgung bis zu den Premium-Kriterien und so ähnlich wird wahrscheinlich auch dieses Tierwohlsiegel dann aussehen.
Okay, also wir haben diesen Kriterienkatalog. Was sind das genau für Kriterien?
Also grob zusammengefasst geht es um den Aufbau des Stalls. Die Tiere sollen einfach mehr Platz haben als in der konventionellen Haltung. Im Stall muss Tageslicht sein, zumindest zu einem bestimmten Anteil. Und der Stall sollte klimatisiert sein, sodass es nicht zu kalt oder zu warm ist. Außerdem sollen die Tiere weich liegen können, wenn sie mal ruhen möchten. Und damit die Tiere nicht total unterfordert sind, sollen sie so Futterspielzeuge in den Ställen haben. Ja, und die Liste geht noch weiter.
Okay, das kommt jetzt dem einen oder anderen sicherlich bekannt vor, weil das ja auch schon mehr oder weniger in diversen Biosiegeln versprochen wird. Was ist konkret der Unterschied jetzt? Was ist die neue Sache im Vergleich zu diesen Biosiegeln?
Ein Biosiegel hat immer noch höhere Standards. Also das Tierwohlsiegel liegt dann zwischen konventionellem Fleisch und Biofleisch. Das mit dem Platz, das ist richtig, ja, jedes Biosiegel verlangt mehr Platz für die Tiere. Was beim Tierwohl nicht beachtet wird, das ist das Futter. Also Biofleisch zum Beispiel, Tiere müssen oder dürfen dann ja nicht mit Leistungsförderern gefüttert werden, Antibiotika dürfen da nicht rein, meistens auch kein Genfutter. Und deshalb ist Biofleisch auch deutlich teurer und wird auch teurer bleiben. Und das Tierwohlfleisch ist sozusagen wirklich ein Mittelding zwischen konventionell und Biofleisch.
Bei diesen ganzen Siegeln. Woran erkennt der Verbraucher dann eigentlich den Unterschied?
Also derzeit gar nicht. Obwohl Konsumenten schon Fleisch nach Tierwohlkriterien kaufen können, ist es einfach nicht erkennbar. Also es gibt dieses Tierwohlsiegel.
Warum gibt es das nicht?
Das liegt ein bisschen an dem Problem der Zucht. In seinem kurzen Leben hat so ein Schwein sehr viele Besitzer. Also zum Beispiel erstmal den Bauern, der sich um die Ferkelzucht kümmert. Dann den Bauern, der das Tier mästet. Das heißt, da sind sehr viele Menschen in diesem Prozess beteiligt. Und dann ist das Siegel ja auch noch freiwillig oder diese Initiative, über die wir gesprochen haben. Und da jetzt alle mit einzubeziehen, dass sie alle diese Tierwohlkriterien einhalten, super kompliziert und deswegen gibt es da so wenig Transparenz. Der Landwirtschaftsminister, der wünscht sich jetzt in Zukunft aber mehr Transparenz bei der Tierhaltung und darum will er dieses Siegel einführen.
Fleisch mit dem geplanten staatlichen Tierwohlsiegel soll es nach Angaben von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt künftig an jeder Ladentheke geben. Es kennzeichnet Fleisch von Tieren, deren Halter die gesetzlichen Vorgaben übertreffen. Erklärt hat uns das alles Theresa Nehm aus der Radio Wissen Redaktion, mit der ich kurz vor der Sendung gesprochen habe.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Irgendwie ein bisschen doof, dass wir in Deutschland leben und nicht irgendwie in Great Britain, Anke.
Weil ja, gestern wegen Abend, mehreren Dingen auch,
ja, wegen,
ne?
Natürlich, ja. Also nicht immer Beef, man muss, darf auch nicht immer den Beef haben, sondern muss auch mal die schönen Sachen sehen aneinander. Gestern Abend lief in der BBC die letzte Folge der aktuellen Staffel von Sherlock. Die letzten Male saßen bei diesen Staffelfinalen über 7 Millionen Menschen vor der Glotze. Diesmal sah es ein bisschen anders aus. Knapp 6 Millionen Menschen haben sich Sherlock angesehen, also 1 Million weniger. Woher kam dieser Quotenknick?
Ja, ein Grund könnte sein, dass viele Fans das Staffelfinale schon vor der eigentlichen Ausstrahlung angeschaut haben, denn am Samstag, da war die Folge im Netz aufgetaucht.
zwar in russischer Fassung. Ja, und mit 5,9 Millionen Zuschauern, da war am Sonntagabend Sherlock immer noch das Programm, was in diesem Zeitraum Primetime am meisten geguckt wurde. Allerdings hatte diese Folge gestern Abend die wenigsten Zuschauer seit 2010. Die anderen Finalfolgen, die hatten, du hast es ja eben auch schon gesagt, immer so um die 7 Millionen Zuschauer. Im Netz, da sorgt das Ganze natürlich für Frotzeleien. Auf Twitter, da liest man unter anderem Liste der wichtigsten Sachen, die Russland gehackt hat. Erstens Sherlock-Folge, zweitens die US-Wahlen oder auch, okay, Russland, Länder zu hacken war übel. Aber die letzte Episode von Sherlock zu leaken, Putin, das geht zu weit. Ja, vom offiziellen Sherlock-Twitter-Account, da wurde darum gebeten, die Folge nicht zu teilen. Das ist scheinbar nicht so richtig geklappt.
Das Staffelfinale von Sherlock gucken in Großbritannien immer richtig viele. Es lief am Sonntagabend bei der BBC. 1 Million weniger waren es als sonst. Einer der Gründe könnte sein, dass die Folge, die Staffelfolge, das Finale schon am Samstag auf Russisch im Netz aufgetaucht ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Angela Merkel hält heute an diesem Montag den Ball schön flach. Ihre Reaktion auf die jüngste Polterei von Donald Trump in der Bild-Zeitung und der British Times.
Meine Positionen zu den transatlantischen Fragen sind bekannt. Der Präsident-elect hat sie seine noch einmal dargelegt. Und dann werden wir, wenn er im Amt ist, und das ist im Augenblick noch nicht der Fall, natürlich mit der neuen amerikanischen Regierung zusammenarbeiten und dann schauen, welche Art von Übereinkommen wir erzielen können.
Ja, also Merkel sagt, alles nichts Neues, müssen abwarten, bis er im Amt dann ist. Was sagt Trump? Produkte, die nicht in den USA produziert werden, sollen mit einem Strafzoll von bis zu 35% belegt werden. Gleichzeitig sagt Trump aber auch, hat man in der Vergangenheit gehört, ich glaube an den Freihandel. Ich liebe den Freihandel. Silke Hane aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Zölle auf der einen Seite und Freihandel auf der anderen.
Naja, eigentlich gar nicht. Zumindest wenn man Freihandel so definiert, wie es die Welthandelsorganisation zum Beispiel tut oder auch zahlreiche Universitätsprofessoren, also die reine Lehre. Die Welthandelsorganisation, die setzt sich ja seit Jahrzehnten eben für den Abbau von Handelshemmnissen ein und das sind Zölle ganz eindeutig. Mir scheint es ein bisschen so, dass Donald Trump ein etwas anderes Bild von Freihandel hat. Seinem Ich liebe Freihandel hat er ja nachgeschoben, aber es muss ein kluger Handel sein, damit ich ihn fair nenne. Mhm. Also ich glaube, er versteht unter einer guten Handelspolitik, dass eben die USA keine Nachteile haben, dass die USA auch nicht mehr importieren als exportieren, also nicht abhängig sind von anderen Ländern. Die Lehrmeinung wäre ja eher ein freier Markt, da setzen sich eben die besten Produkte durch. Ganz gutes Beispiel, Trump beklagt in der Bild, dass auf der Fifth Avenue in New York, wo die reichen Leute wohnen, da würden überall die Benz vor der Haustür stehen, während man in Deutschland keine Chevrolets sieht. Und seine Erklärung dafür ist, die deutsche Autoindustrie, die Autobauer sind unfair und nicht deutsche Autos sind beliebt bei amerikanischen Kunden. Mhm. Und er beklagt auch, dass in Deutschland stehen keine Chevrolets, aber Chevrolet, der Mutterkonzern GM, verkauft in Europa auch kaum Chevrolets.
Also ein bisschen schwierige Vorzeichen, es irgendwie so vergleichen zu können. Mhm. Trump will Strafzölle für alle Produkte, die eben nicht in den USA produziert worden sind. Make America Great Again steckt so ein bisschen dahinter. Könnte das überhaupt umgesetzt werden, sag mal?
Naja, also die USA müssen sich vorerst natürlich schon an die bestehenden Freihandelsverträge halten, die sie geschlossen haben. Es gibt aber Ausnahmen. Also wenn er jetzt meinetwegen NAFTA aufkündigt, dann würden die WTO-Bestimmungen gelten. Zeitlich befristet für höchstens ein Jahr können die aber auch umgangen werden oder ausgesetzt werden, können höhere Zölle erhoben werden. Allerdings nur bei einem Handelsgebaren einer anderen Nation, das wirklich unfair ist. Beispiel aus der Obama-Zeit, der quasi staatlich subventionierte Dumpingstahl, wie es immer so schön heißt. Mhm. Wenn die WTO das aber anders sieht als die Regierung und sagt, nee, so unfair ist dieses Gebaren gar nicht, dann wird sie eingreifen, wird ein Verfahren eröffnen und wird im Zweifelsfall auch Strafzahlungen verhängen gegen die USA. Problem, bis so ein Verfahren gelaufen ist, kann es natürlich sein, dass viele Firmen viel Geld verloren haben. Ich sehe aber trotzdem auch noch ganz viele andere Hindernisse. Also die Verträge aufkündigen oder neu verhandeln kann Trump nur mit Hilfe des Kongresses, dessen Haltung ja auch noch nicht ganz eindeutig ist. Er wird auch keine Strafzölle erheben können, ohne dass andere Handelspartner darauf reagieren. Also auch US-Produkte würden dann mit Zöllen belegt, was teuer wird oder schlimm ist für amerikanische Produkte, die dann einfach unattraktiv sind. Und die Strafzölle für die ausländischen Unternehmen in den USA würden natürlich zum Teil auf die Kunden umgelegt. Das heißt, die Lebenshaltungskosten in den USA könnten steigen und das könnte ein Schuss nach hinten sein.
Also wir müssen schon mal festhalten, es klingt alles sehr unwahrscheinlich. Dennoch sollte Trump einen Weg irgendwie finden. Worauf müssen sich dann eigentlich deutsche Unternehmen einstellen, die in die USA exportieren?
Also ich fürchte, sie müssen jetzt erstmal vor allem abwarten. Also ich würde eigentlich sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Aber Trump hat ja bisher seine Wahlkampfrhetorik auch nicht entschärft. Von daher, viele Unternehmen kündigen ja jetzt auch schon an, tausende Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Und das ist ja so eine Art vorauseilender Gehorsam, die wir da sehen. Das heißt, sie trauen es ihm grundsätzlich auch zu. Ein Aufschlag von 35% wäre auf jeden Fall auch kein Pappenstiel. Also das würde für manche Firmen in die Milliarden gehen. Das muss man dann schon sehr genau abwägen. Sind die Lohnkosten in den USA so und so hoch? Welche Investitionen müssten wir machen, um die Produktion dann aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort? Das ist einfach eine Kalkulation. Ich halte aber eigentlich für sehr wahrscheinlich das Szenario, dass dieses Drohpotenzial, was er jetzt schon ausspielt, einfach ausreicht. Ich meine, er treibt die Firmen jetzt schon vor sich her mit Zuckerbrot und Peitsche. Dann heißt es einerseits, ihr seid Schurken, weil ihr Arbeitsplätze außerhalb der USA schafft und andererseits, great, ihr schafft ja Arbeitsplätze. Und ich denke, dieses Spiel wird weiter auch gut funktionieren, denn die Firmen kuschen ja jetzt schon.
Abwarten, was Trump wirklich umsetzen kann, sagt Silke Hane aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mit ihr habe ich auch kurz vor der Sendung gesprochen. Das war die Redaktionskonferenz an diesem Montag. Anke van der Weij und Thilo Jahn wünschen noch einen schönen Abend.
Ja.
Wir hören uns morgen wieder.
Tschüss.
Alles andere Spekulation.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.